Ich habe euch noch was mitgebracht. Ja, noch ein paar Sachen. Aber also ich brauche das Wasserglas. Ach so, ja, da waren ja noch ein paar Bilder, die wollte ich noch, da wollte ich noch was zu sagen. Vielleicht gehen wir mal durch. Jetzt hast du mich schon so ausführlich herausgelockt. Machen wir ruhig das Erste. Das ist der August Hermann Franke in Halle-Saale in meiner Heimatstadt. Machen wir ruhig das Nächste schon, da kommt es ein bisschen näher. Und da sieht man auch das Zentrum, was mich bewegt. Da steht unten, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt das Denkmal ist, Franke ist ja schon ziemlich alt, 350 Jahre. Er vertraute Gott, das ist so ein Leitsatz für mich. Mach nochmal zurück, bitte. Weil man sieht bei dem Franke etwas, was du uns gerade beschrieben hast. Er vertraute Gott, er macht die Hand nach oben und die andere liegt bei den Kindern. Er hat sich ja um Waisenkinder gekümmert, um Leute, die bedürftig sind. Und das ist genau das Ding. Er vertraute Gott, die Verbindung nach oben. Wir sind verbunden mit Gott, mit dem Herrn, der uns Kraft gibt und sind aber auf der Erde und tun was. So, jetzt geht's weiter, die übernächste. Und genau, da auf den Frankischen Stiftungen, da bin ich in die Schule gegangen, um die Ecke. In DDR-Zeiten hat man das nicht wegmachen können. Und ich glaube, das war den Kommunisten ein Ärgernis, dass da steht, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, also die Gott vertrauen, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Da haben sie eine Hochstraße dran gebaut, als ob sie noch höher dran sein wollten, noch näher. Und alle, die da langfuhren in der Stadt, die mussten das lesen. Fand ich toll, finde ich bis heute toll. So, machen wir weiter. Oh, da kommt er nochmal, ja, das Nächste. Das ist kein Fake, das ist kein Fake. Ich habe das in einer Predigt verwendet, jetzt wird es schon eine halbe Predigt, entschuldigt. In meiner Heimatstadt gibt es eine Straßenbahnlinie, die fährt in die frohe Zukunft. Wisst ihr, wie cool das ist? Da kommt ein Zug an, da geht die Tür auf und du kannst einsteigen in die frohe Zukunft. Und darauf warten wir, ja, machen wir das Nächste. Jetzt kommt noch das Endstelle, ne? Also ich finde das wirklich klasse. Ist es ein Wohngebiet in Halle an der Saale? Jetzt gucken wir, ob noch eins kommt. Ich glaube, das war's. Nein, ja, das habe ich schon gesagt, der Buchhalter. Ne? Bibelsaft, also sich stärken mit dem Lebenswasser, mit dem Lebensbrot aus der Bibel. Da haben wir es auch nochmal. Okay, ich glaube, das war's. Was ist der nächste? Das ist eine leere dann, ne? Leere Folie. Okay, ich freue mich, bei euch zu sein. Und ich habe euch was mitgebracht. Mir ist beim Singen des Liedes, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben, dachte ich, okay, können wir doch so machen. Ich habe euch ein Gestengebet mitgebracht. Ich mache das mal vor. Und das geht genau um den Mittelpunkt, der uns berühren soll. Und das lautet, ich sag's mal im Zusammenhang, und dann müsst ihr natürlich aufstehen, aber ich mach's erst mal vor, bevor ihr aufsteht. Hier bin ich. Vor dir, segne mich mit Licht und Heil. Amen. Also es geht so, man macht so eine Schale, hier bin ich. Hier bin ich, Vater. Vor dir, Jesus, segne mich mit Licht und Heil. Und da legen wir die Hände aufs Herz und dann beim Amen, wir stehen ja vor dem Thron Gottes, verbeugen wir uns. Mögt ihr das mal mitmachen? Ihr dürft auch mitsprechen, aber ich kann es auch so vor. Ja, also es geht los mit dem Hier. Da wird so eine Schale geformt, so zum Empfangen. Hier, dann gehen die Hände auseinander. Bin ich vor dir, Vater. Jesus, segne mich. Ich habe es zu schnell gemacht, jetzt habe ich die Hände schon zusammen gemacht. Jesus, segne mich. Dann geht es runter vors Herz mit Licht und Heil. Dann gehen die Hände aufs Herz. Amen. Machen wir es ruhig nochmal. Hier bin ich, Vater, vor dir. Jesus, segne mich mit Licht und Heil. Amen. Wir machen es nachher nochmal. Danke. Ich wünsche mir genau das, dass das jetzt passiert, dass er uns segnet, wenn wir in sein Wort hineinschauen. Und wer denn möchte und die Predigt noch ein bisschen verschriftlicht mitnehmen möchte, ja, vom Gebetsteam, euch hatte ich die Skripte schon gegeben. Ich habe ein paar Kopien gemacht. Am Ausgang oder am Ende könnt ihr die mitnehmen. Da steht ein Konzept mit der Gliederung der Predigt drauf und auch die Bibeltexte in verschiedenen Übersetzungen. Das ist mal ganz interessant. Das sind nämlich nur ein kurzer Text. Es ist schon ein paar Jahre her, da war ich mit einem Freund an einem See, an einem idyllischen See. Ist ja Urlaubszeit und dann dachte ich mir, machen wir eine Urlaubspredigt. Und da standen wir mit dem Modell eines Segelbootes. Ich habe kein Modell mitgebracht, aber mal so ein Spielzeugsegelboot. Ja, ich habe ja das Mikro hier, dann kann ich es auch hier aufbauen. Da fehlt noch was. Nur damit man eine kleine Vorstellung hat. Das Segelboot, was mein Freund hatte, das war ein Boot mit Funkfernsteuerung, aber ohne Motor. Ich hatte so ein Ding das erste Mal in der Hand, ungefähr einen Meter in der Länge. Der Wind war relativ stark und man konnte gut mit dem Ding spielen. Männer brauchen Spielzeuge, ne? Und es war gar nicht so einfach, das Boot gegen den Wind vorwärts zu bringen. Wer von euch segelt? Ich sag du, darf ich, ja? Wer von euch ist Segler? Keiner? Macht nichts. Aber wir kriegen das. Doch, da war jemand, ja? Okay, dann bin ich also blutiger Laie und siehst mir nach, wenn ich irgendwas nicht fachkorrekt ausdrücke. Man muss ein bisschen üben mit der Funkfernsteuerung, um das Ding immer in Bewegung zu halten. Und das besonders Schwierige fand ich, das war das gegen den Wind segeln, das Kreuzen. Ich hatte den Sender in der Hand, auf dem Boot ist der Empfänger und dann konnte man die Segel entsprechend einrichten und mit der Funkfernsteuerung verändern, die Segelstellung, und dann funktionierte das. Die Fortbewegung des Bootes erfolgte ausschließlich mit dem Wind, klar. Und wenn man gegen den Wind segeln will, dann muss man im Prinzip in die Richtung und dann fast entgegen zurück. Stimmt es? Kreuzen heißt das. Könnten wir als Christen sogar sagen, manchmal tragen wir unser Kreuz. Jesus hat ein Kreuz getragen. Und deshalb habe ich die Predigt überschrieben, vorankommen durch Umkehren in Erinnerung an dieses Bild vom Segeln. Es klingt ja paradox, wenn wir vorwärts kommen wollen, indem wir umkehren. Wer kehrt schon gerne um? Das Boot wendet sich immer um 120 oder 150 Grad und es geht immer hin und her. Und erstaunlich, man kommt vorwärts. Vorankommen durch Umkehren. Ich lese euch den Bibeltext vor, der da auch auf dem Zettel steht. Das ist Markus, nicht Matthäus, ich bin ja hier in der Matthäusgemeinde. Markus 1, die Verse 14 und 15. Und da steckt auch die Gliederung drin, mit der wir uns beschäftigen. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und begann, den Menschen eine großartige Botschaft mitzuteilen. Die Zeit ist da, Gottes Herrschaft ist mitten unter euch. Ändert euer Denken und vertraut auf das, was ich, Jesus, euch sage. Starke Aussage, nur zwei Verse. Und da steckt das drin, was wir miteinander in kleinen Schritten vollziehen. Und ich lade euch ein, da mitzukommen und dabei zu bleiben. Das Erste, die Zeit ist reif. Das Zweite, dem Himmel auf Erden begegnen. Das Dritte, Veränderung ist dran. Und das Vierte, Vertrauen wagen. Die Zeit ist reif. Die Juden wussten, was damit gemeint ist. Die Situation, Jesus ist getauft worden, nach der Taufe durch den Johannes und den teuflischen Angriffen in der Wüste übernimmt Jesus die Verkündigung des Evangeliums. Dieser Botschaft, die hier benannt wurde, großartige Botschaft. Oder wir könnten auch sagen, Erlösungsbotschaft, Errettungsbotschaft, deshalb habe ich noch was mitgebracht. Wir sind heute maritim, nämlich den Rettungsring. Botschaft von Jesus ist eine Rettungsbotschaft. Packen wir mal hier rein, stell es mal hier ab. Darf es nachher wegnehmen. Den sieht man gar nicht, den Ring. So. Erlösung, Rettung. Und Jesus zeigt mir Schritte auf diesem Weg des Vorankommens durch Umkehren. Erster Punkt, die Zeit ist reif. Ich habe es schon erwähnt. Es gibt auch im menschlichen Leben Situationen, wo die Zeit reif ist. Manchmal sind Entscheidungen unumgänglich oder wenn Leute aus der Schule kommen und die Schulausbildung beendet haben, dann geht's weiter in eine Lehrausbildung oder in ein Studium. Da muss man sich entscheiden, dann ist die Zeit reif dafür. Da kann man nicht noch 10 Jahre in der Schule sitzen. Geht nicht. Und wenn die 9 Monate dauernde Schwangerschaft abgelaufen ist, da geht's nicht noch ein paar Monate weiter. Da ist die Zeit reif für die Ankunft des neuen Lebens in dieser Welt, außerhalb des Mutterleibes. Und den Juden brauchte man nicht zu sagen, was das bedeutet, die Zeit ist reif. Die wussten, damit ist gemeint, der Erlöser kommt, der Erretter, der Messias. Und Paulus bringt das auf den Punkt, was für viele Juden eine Zumutung war. Als die Zeit erfüllt war, als sie reif war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Der Mittelpunkt des Lebens, des Herzens, der Stärke, der Schwäche. Da war Stunde Gottes in dieser Welt, als Jesus geboren wurde. Aber jetzt wird's ganz persönlich, ich weiß nicht, ob du da mitgehst. Wann ist Stunde Gottes in deinem Leben? Wann ist die Zeit reif für eine Wende? Segelboot, vorankommen durch Umkehr. Für eine Kursänderung deines Lebensbootes. Das ist immer dann, wenn Dinge in meinem Leben und Situationen auftreten, die mich das Lebensziel aus den Augen verlieren lassen. Und gerade dann, wenn es solche Situationen gibt, wo sich das Lebensziel verstellt durch Hindernisse oder was auch immer, dann möchte ich dem Himmel auf Erden begegnen. Zweiter Punkt. Die Zeit ist reif, dem Himmel auf Erden begegnen. Im Griechischen steht dort, das Reich Gottes ist zu euch gekommen, hier in die Matthäusgemeinde oder in diese Stadt, in die Gemeinden. Oder noch weiter. Das fängt hier an. Anders ausgedrückt, wir begegnen hier, heute, dem Himmel auf Erden. Doch was heißt das genau? Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wer verliebt ist, weiß, dass der Himmel in den Armen des Geliebten oder der Geliebten ist. Das kann jeder nachvollziehen. Für Kinder ist der Himmel in den Armen der Mütter, hoffentlich auch der Väter. Das sind so himmlische Momente. Der Himmel auf Erden, das sind die Gipfelerlebnisse deines und meines Lebens. Hast du welche? Und welche fallen dir ein? Woran denkst du, wenn du hörst, Gipfelerlebnis in meinem Leben? Augenblicke, zu denen du sagst, wie es im Faust steht, verweile doch, du bist so schön. Bleib, festhalten möchte ich das. Im Urlaub macht man das ja auch manchmal. Man ist in einer schönen Gegend, in den Alpen oder an der See. Am liebsten möchte man dort bleiben. Aber es muss wieder zurückgehen. Und da gibt es so ein Gipfelerlebnis. Wir haben es gefeiert, ist noch gar nicht so lange her, bei den ersten Christen. Nämlich zu Pfingsten. Und ich nehme noch mal diese Bibelübertragung zur Hand. Die stelle ich euch noch mal vor. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Willkommen daheim, heißt sie. Gefällt mir ganz besonders. Ich komme mal runter, da könnt ihr sehen. Die haben das toll gestaltet. Könnt ihr das sehen? Da ist in dem Willkommen daheim noch etwas drin. Komm heim, genau. Ja, du hast sie auch. Ich liebe sie und vor allem die Beschreibung finde ich klasse. Eine Übertragung des Neuen Testaments, also nur das Neue Testament, die den Verstand überrascht und das Herz berührt. Wir haben vorhin das Herz berührt und gebeten, dass Gott uns Licht und Heil schenkt. Ich lese ein paar Auszüge aus der Pfingstgeschichte, ein paar Verse, wo das Herz berührt wurde. Apostelgeschichte 2, das kennen wir. Und wir schauen einfach mal hinein, was da passierte und erinnern uns. Sie hörten sie ja alle in ihren Sprachen reden über die großen Taten Gottes. Das ist ganz entscheidend. Und Petrus begann mutig von dieser Hoffnung zu predigen. Und dann ging es ihnen durchs Herz. Ich mache mal einen Sprung, sonst wird es zu lang. Als sie das hörten, Vers 37 im Kapitel 2, als sie das hörten, waren sie zutiefst betroffen und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir denn jetzt bloß tun? Und dann sagt er das, was wir in dem Text, den ich als Predigtext ausgewählt habe, auch gehört haben. Denkt um, wendet euch Gott zu. Lasst euch taufen, jeder von euch, auf den Namen dieses Jesus Christus, damit eure Sünden vergeben werden. Dann werdet ihr das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Die Verheißung gilt euch und euren Kindern. Und auch all denen, die ganz woanders leben, also nicht in Israel, das war ja damals in Jerusalem. Wann ist dir das letzte Mal etwas richtig durchs Herz gegangen? Ich habe gestern einen Geflüchteten getroffen in unserer kleinen Adventgemeinde in Buchholz. Der erzählte mir, er ist 2011 nach Europa gekommen. Und wir hatten jemanden organisiert, der ihn abholt aus dem Flüchtlingsheim. Und dieser ältere Herr sagte mir am Ende, ach, ich bin ein bisschen zurückhaltend. Das mit den Flüchtlingen ist für mich so eine Sache. Und ich dachte, Mensch, der kennt den doch noch gar nicht. Wir hatten ein paar Mal telefoniert, er kann gut Deutsch, kommt aus der Elfenbeinküste. Ich weiß nicht, was er für ein Schicksal hat. Aber irgendwo traf es mich im Herzen. Letztens habe ich jemanden in der Psychiatrie besuchen müssen, einen, der an Schizophrenie leidet. Und das hat mich so berührt, wie der da in seinem Bett eingewickelt auf dem blanken Fußboden lag. Wann hat dich das letzte Mal was im Herz getroffen? Tief berührt. Nicht das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft, sondern wirklich lebenswichtige Dinge. In dieser Woche hörte ich einen Bericht im Deutschlandfunk, da beschwerte sich die Moderatorin darüber, dass der Bericht der UNO über die Kinder, die im letzten Jahr als lebendige Bomben und als Missbrauchsopfer, ja, die darunter leiden mussten, über 30.000 Kinder im letzten Jahr. Und die Frau, die sonst harte Sachen gewohnt ist, die kam nicht weiter in ihrem Bericht. Und die Moderatorin sagte, wir beschäftigen uns mit Fußball und mit unserer Krise in der Politik. Und diese Kinder, die lassen wir außen vor. Da hat's mein Herz berührt. Wann hat dich das letzte Mal etwas im Herzen berührt? Die Zeit ist reif. Dem Himmel auf Erden begegnen, das können wir. Das weitergeben, du hast das erzählt, wie ihr das macht und wie diese Begeisterung auch rüberschwappt und bei den Menschen und den Kindern ankommt. Schön, danke. Reich Gottes existiert dort, wo man nach dem Maßstab Gottes lebt. Ich habe euch einen Maßstab mitgebracht, jetzt komme ich nochmal runter. Fand ich toll, vielleicht kennt es der ein oder andere. Seht ihr, was hier draufsteht? Darfst du ruhig mal sagen. Gottes Maßstab ist Liebe. Ach, mach doch mal auf. Klappen mal richtig auf. Und dann halt die noch mal. Daniel, ne? Okay. Also Gottes Liebe ist nicht nur 2 Meter lang. Aber sein Maßstab ist die Liebe. Und Gottes Reich ist dort, wo die Liebe regiert. Und ich hoffe, das ist hier so. Wir haben auch in Gemeinden unsere Baustellen, unsere Wachstumsbereiche. Die gibt es überall. Und das tut manchmal richtig weh. Gott wird dort erlebbar, wir haben es gelesen in Auszügen, wo der Wind seines Geistes in die Segel meines Lebensbootes bläst. Die Zeit ist reif, dem Himmel auf Erden begegnen und jetzt kommt das andere. Veränderung ist dran. Wer das Reich Gottes und besonders den Atem Gottes kennenlernt, spürt, Für den ist Veränderung dran. Veränderung des eigenen Lebens. Tief betroffen, ich habe es gelesen, wollen die Zuhörer von Petrus wissen, was sollen wir denn jetzt tun? Kehrt um. Wer nachher so ein Skript mitnimmt, in der Volksbibel, ist interessant, manche mögen die nicht, da muss er immer im Vergleich lesen mit anderen, da steht, hört auf, Dinge zu tun, die Gott nicht will. Das ging mir auch durchs Herz, weil es mich traf, weil Gott mir sagt, hör auf, Dinge zu tun, Joachim, die du nicht willst, die ich nicht will. Und jetzt geht es darum, die Segelstellung zu verändern, damit die Umkehr möglich wird. Kurswechsel, eine Wende vornehmen, dem Ziel näher kommen, dem wirklichen Lebensziel. Umkehren hat verschiedene Aspekte. Es gab in der DDR, ich habe vorhin noch was vergessen beim Erzählen. Erstens, im Pastorendienst geht es mir ganz doll um Gebet. Das wollte ich mit dem Gestengebet auch ein bisschen rüberbringen. Das ist das Erste. Oder überhaupt in dem Dienst. Andere machen ja auch Dienst und nicht nur die Pastoren. Die werden ja in der Bibel gar nicht richtig erwähnt. Das Zweite, es geht immer um Menschen. Das ist mir ganz wichtig. Das Dritte ist Humor. Und das Vierte, nimm es nicht in der Wertigkeit, Gebet schon als Erstes, die engen Grenzen zu weiten. Es gibt so ein Lied, in einem unserer Liederbücher stand, dass meine engen Grenzen, Herr, verändere sie mit Weite. Aber jetzt bin ich beim Humor. Das hatte ich vorhin noch vergessen, als du mich gefragt hast. In der DDR gab es einen Witz von wegen der Umkehr. Gestern standen wir vorm Abgrund und heute sind wir einen Schritt weiter. Also Humor finde ich schon ganz wichtig, auch für uns als Christen. Da komme ich ins Erzählen, wenn ich euch jetzt frage, ob ihr eine Toilette habt. Wahrscheinlich, ne? Aber ihr wisst, warum die meisten Kirchen keine Toilette haben. Ne? Damit man nicht austreten kann. Aber bleiben wir bei der Umkehr. Gestern standen wir vorm Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Umkehr ist dran, Veränderung ist dran. Umkehren hat mehrere Aspekte. Kennt ihr das? Also für mich ist Umkehren ärgerlich. Ich gehe nicht gerne denselben Weg zurück. Und manchmal muss man das, wenn man sich verlaufen hat. Umkehren ist schmerzlich. Einen Fehler, eine falsche Entscheidung einzugestehen, das fällt uns nicht leicht. Umkehren ist schändlich. Unrecht haben, in der Sackgasse festsitzen, Scheitern zugeben. Diese Erfahrung suchen wir nicht. Und da stehen wir manchmal ziemlich dumm da. Das schon erlebt? Hast du es schon erlebt? Scheitern zugeben? Umkehren müssen? Da geht's nicht weiter, ich komme nicht weiter. Aber es gibt einen Grundsatz. Besser umkehren als umkommen. Und es gibt auch die andere Seite. Umkehren ist befreiend. Weichen des Lebens können neu gestellt werden. Umkehren ist beglückend. Denn ich darf Belastendes hinter mir lassen, im besten Fall bei Gott abgeben oder bei guten Menschen, die mich begleiten. Umkehren ist lebensrettend. Das ist dieser Witz vom Gestern standen wir am Abgrund und heute sind wir einen Schritt weiter. Wer den Schritt weiter geht, der fällt runter und kommt um. Umkehren ist lebensrettend. Ich verlasse den Weg, der mich in den Abgrund führt und orientiere mich neu. Wendepunkte können die besten Punkte in meinem Leben sein oder werden, trotz des tiefen Schmerzes. Sie sind eine Chance. Ich habe einen Wendepunkt, ich habe es vorhin angedeutet, in meinem Leben erlebt. Es war so, als ob Gott sagt, geh mal in den Dienst, nicht mehr in den Finanzbereich. Ich habe auch da immer die Menschen gesehen, geh in den anderen Dienst als Pastor. Und als ich 2005 in Lüneburg anfing und 2008 meine Familie auseinanderbrach und die Stelle weg war im hauptamtlichen Dienst, da habe ich Gott gefragt, was soll das? Erst schickst du mich dahin? Und dann nimmst du mich raus auf diese Weise? Das war ein Wendepunkt, der mir gar nicht gefallen hat. Heute möchte ich nicht darauf verzichten. Ich will nicht sagen, dass man es haben muss. Aber für mich persönlich hat es Tiefgang gebracht, mehr Tiefgang. Ich habe auch diese Zeit, 1,5 Jahre arbeitslos, bis ins Hartz IV, in Verbindung nach oben versucht zu leben. Umkehrpunkte sind Chancen. Wo sind sie bei dir, die Wendepunkte? Dann, wenn viele Dinge komplett wegbrechen. Und es stimmt, besser umkehren als umkommen. Dann haben ja manchmal Leute gesagt, manchmal sogar als Vorwurf, Christen, du wirkst so locker. Das war erkämpft. Besser neu anfangen als kaputt gehen. Umkehr heißt Veränderung. Es gibt eine Statistik, die sagt, nur 20% der Bevölkerung sind bereit, Veränderungen freiwillig und gerne auf sich zu nehmen und anzustoßen. Die 80%, die sind eigentlich die, die bewahren wollen. Also Veränderung fällt uns schwer. Ich weiß nicht, wie es hier in der Gemeinde ist oder bei euch persönlich. Ich erlebe das manchmal. Wir haben ein neues Liederbuch bekommen vor einem Jahr und da wurde diskutiert bei uns in der Kirche. Die das alte Liederbuch haben wollten und sagten, das neue, furchtbar, das wollen wir nicht. Veränderung ist immer eine Herausforderung, aber manchmal ist sie lebensrettend. Umkehr heißt Veränderung. Aber wer kann sich schon selbst von Grund auf ändern? Ich habe ein Zitat gefunden, das geht auf die Veränderung von einer Frau, Ellen White, die in unserer Kirche eine ziemliche Wertschätzung hat, aber der Satz ist toll. Wir müssen noch viel lernen, aber noch viel mehr verlernen. Und bei Veränderung, bei Umkehr ist genau das dran. Und es fällt uns schwer, was zu verlernen, was eingespurt ist. Man sagt, man braucht ungefähr 30 Tage, um so eine Gewohnheit wie ständig täglich Sport zu treiben, einzuspuren. Das dauert eine Weile und da muss ich das Alte verlernen, nämlich die Trägheit. Und das ist eine echte Herausforderung. Umkehren, neu anfangen. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Bäckermeister, der war sehr jähzornig. Und wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Und dann hat ihm irgendjemand gesagt, sing doch ein Lied. Und dann hat er das gesungen, was wir vorhin gesungen haben. Immer wenn er merkte, er wird wütend, großer Gott, wir loben dich. Und dann hörte man aus der Backstube immer mal dieses Lied. Das ist so ein ganz praktischer Hinweis. Ich weiß nicht, wie du es machst, mit solchen schwierigen Situationen umzugehen. Entscheidende Veränderungen will Gott durch seinen Geist bewirken. Das geschah zu Pfingsten. Ich kann Jesus einladen, die Regie über mein Leben zu übernehmen, auch neu zu übernehmen. Auch jetzt kannst du das, kann ich das. Und das sollten wir tun. Ich darf den Heiligen Geist einladen, in mir zu wohnen. Und ich darf tief betroffen fragen, Jesus, was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Und das bedeutet, ich gehe den vierten Schritt. Ich wage Vertrauen. Die Zeit ist reif, dem Himmel auf Erden begegnen, Veränderung ist dran und Vertrauen wagen. Albrecht Kralle überträgt den von mir zitierten Text, ihr findet ihn auch auf dem Skript, folgendermaßen, den ich am Anfang hatte. Die Zeit ist reif. Es stehen große Veränderungen an, die nicht einfach sein werden. Aber Gott ist euch in dieser Zeit ganz nahe. Also seid bereit und lasst euch von ihm helfen. Und ich finde, das ist so aktuell formuliert, wenn wir in die Welt hineinschauen, auch in die Politik. Da sind so dramatische Veränderungen im Gange, das wird es eigentlich gar nicht bewältigen können. Und wir brauchen jemanden, der uns einen festen Halt gibt, dieser Jesus, der in unser Leben hineinkommen will durch den Geist Gottes. Ich habe im Spiegel einen Artikel gefunden, das ist schon ein paar Jahre her, da hat jemand geschrieben, ich bin es leid, in interessanten Zeiten zu leben. Was meinte er? Diese ganzen Unruhen, das ganze Geschehen, was uns manchmal wirklich verrückt macht, die politischen Krisen, die Wirtschaftskrisen, die sind ja interessant, aber er sagte, nee, ich brauche einen Halt in meinem Leben. Ich will nicht mehr in so einer interessanten Zeit leben, ich will persönlich sicher leben. Auch mit Veränderung, hoffe ich. Und wenn ich Vertrauen wage, dann heißt das, ich lasse mir von jemandem helfen. Oder es kann es zumindest heißen. Aber gerade Vertrauen wird nur im Miteinander deutlich. Ich weiß nicht, wer von euch dieses schöne Spiel kennt. Einer stellt sich hin und lässt sich umfallen. Und die anderen fangen ihn auf. Muss ich Vertrauen haben. Für uns Christen heißt aber auch, nicht hektisches Rudern ist angesagt. Das gibt es ja in vielen Gemeinden. Wir rudern und ackern uns ab mit Programmen, mit irgendwelchen Dingen. Sondern meine Segel des Lebensbootes in den Wind Gottes zu stellen. Nicht sich krampfhaft anstrengen. Manchmal ist es auch in unserem Leben so, im Beruf, in der Familie, damit das Lebensboot noch vorwärts kommt, sondern die Ruder aus der Hand legen, um die Segel in den Wind Gottes zu stellen. Wer rudert, setzt seine eigenen Kräfte ein. Oft bis zur totalen Erschöpfung. Wer dagegen die Segel in den Wind stellt, guck nochmal die Seglerin an, wer die Segel in den Wind stellt, der nutzt die Kraft einer höheren Macht. Da wirken enorme Kräfte. Und wenn wir es jetzt wieder auf die Gemeinde, die christliche, beziehen, was da zu Pfingsten passierte, das waren so unglaubliche Kräfte. Ich frage mich manchmal, mancher Christ, der solche Lieder singt, komm Heiliger Geist und erfülle uns, ob er sich überhaupt bewusst ist, was da passieren kann. Und welche Kräfte da wirken. Ich möchte meine Segel, die Segel meines Lebensbootes, in den Wind Gottes stellen. Ich möchte die Kraft Gottes, den Wind seines Geistes für mein Leben ausnutzen. Die Zeit ist reif. Dem Himmel auf Erden begegnen. Veränderung ist dran. Vertrauen wagen. Ja, es ist möglich, so paradox wie das klingt, vorankommen durch Umkehren. Das kann deine und meine reale Erfahrung werden. Wenn du begreifst, die Zeit ist reif für das Handeln, das Eingreifen Gottes in deinem Leben. Wenn du die Begegnung mit dem Himmel auf Erden, mit dem Reich Gottes, was hier ist, gerade präsent, wenn du diese Begegnung mit dem Reich Gottes und seinen Botschaftern suchst und wenn du aus der Begegnung heraus spürst, da ist Veränderung dran in meinem Leben, in deinem Leben und wenn du Vertrauen wagst, Vertrauen in die Kraft Gottes, Vertrauen in den Erlöser Jesus Christus. Wir hatten das Bild vom Segelboot, was die Segelstellung verändert und vor dem Wind kreuzt und vorankommt. Für mich bedeutet das, ich muss keine Angst vor Veränderungen haben. Ich darf ihnen mutig begegnen, auch wenn der Wind mir gehörig um die Ohren pfeift. Und das passiert im Leben. Veränderungen dienen dazu, dass ich im Leben vorwärts komme. Vorankommen durch Umkehr im Leben wird möglich, wenn ich die Segel meines Lebensbootes in den Wind Gottes stelle. Ich möchte das tun und ich ermutige dich, es auch zu tun. Amen.